Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
Die Ukraine vor ihrem dritten Kriegswinter. Luftangriffe, Zerstörung, Stromausfälle im ganzen Land, vorrückende russische Truppen in der Ostukraine. Selenskyj sagt, die Lage sei schwierig, die Verluste hoch. Die Rufe, weitreichende Waffen aus dem Westen im russischen Hinterland einzusetzen, sie sind klar und laut. Bislang haben etwa Großbritannien oder die USA Präzisionswaffen für die Nutzung in bestimmten Grenzregionen erlaubt und es gibt Beschränkungen bei den Reichweiten. Wäre eine Freigabe weitreichender Waffen eine entscheidende Hilfe für die Ukraine oder doch eine gefährliche Eskalation? Das wird längst diskutiert. Gleichzeitig gibt es Spekulationen über Verhandlungspläne. Es könne zügiger zu einem Frieden kommen, sagte etwa Kanzler Scholz. Und es gibt die Debatte darüber, wie sehr russische Desinformationskampagnen Deutschland im Visier haben. Also das Land, was nach den USA der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine ist. Viel zu besprechen, zu sortieren in dieser Diskussionsrunde zwischen weitreichenden Waffen und Verhandlungsszenarien wie weiter im Ukraine-Krieg. Mein Name ist Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind und das sind meine Gäste. Ludmila Melnik, sie stammt aus dem Nordosten der Ukraine. Sie lebt schon viele Jahre in Deutschland, hat zum Teil in Deutschland studiert. Sie leitet das Ukraine-Programm am Institut für Europäische Politik in Berlin. Und sie beobachtet seit Jahren, dass Deutschland Zielscheibe russischer Desinformation und Propaganda war und bleibt. Herzlich willkommen nach Berlin, Frau Melnik.
Hallo.
Außerdem begrüße ich Nico Lange, Sicherheitsexperte, Kenner der militärischen Situation in der Ukraine, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, außerdem ehemaliger Leiter des Ukraine-Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Nico Lange ist aus Hofheim am Taunus zugeschaltet und sagt, militärisch ist es sinnvoll, dass die Ukraine weitreichende Waffen ohne Beschränkungen nutzen darf.
Ein herzliches Hallo. Danke für die
Einladung. Dritter Gast in der Runde ist Matthias Hay, SPD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Gotha II. Und das ist er bereits seit 2009 immer direkt gewählt, bis er jetzt bei den Wahlen am 1. September bei den Erststimmen ganz knapp gegen seinen AfD-Konkurrenten verlor. Matthias Hay wird aber über die Landesliste einziehen. Er ist aus Gotha zugeschaltet und er sagt, Vorsicht bei weitreichenden Waffen für die Ukraine, lieber ran an den Verhandlungstisch. Willkommen.
Grüße, Frau Grunwald, hallo.
Und ein Hinweis nochmal hier in der Runde. Wir zeichnen am Nachmittag des 18. September auf. Frau Melnik, ich fange bei Ihnen an. Sie haben Familie in der Ukraine. Sie organisieren Treffen zwischen Vertretern der ukrainischen Zivilgesellschaft und Entscheidungsträgern in Berlin und Brüssel. Was hören Sie über die Stimmung der Menschen in der Ukraine angesichts jetzt des dritten Kriegswinters?
Wenn ich sage, dass die Menschen müde sind, ich denke, da bringe ich nichts Neues. Aber man sieht, dass der Ukraine einfach Zeit beraubt wird und dass Putin auch damit spielt. Und ich habe das Gefühl, dass man diese, sage ich so, Bedrohung irgendwie nicht wahrnimmt und sehr häufig das Gefühl hat, dass die Ukraine resilient war und resilient bleibt. Und was ich beobachte, dass nämlich diese Resilienz nicht ewig dauern kann und eigentlich der Westen nicht so viel Zeit Russland schenken darf.
Herr Lange, wie ernst ist die Lage? Wir haben gerade etwas über die Stimmung gehört der Menschen. Die Menschen werden so langsam kriegsmüde. Wie ernst ist die Lage? Wie steht die Ukraine militärisch da vor diesem dritten Kriegswinter?
Die Ukraine steht besser da, als das viele dachten, weil Russland ja keins seiner militärischen Ziele erreicht hat, auch in weit über 2 Jahren nicht. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wir sind nur an einem Punkt, wo diese Hilfsstrategie zu sagen, wir helfen der Ukraine so lange wie notwendig, geändert werden muss dahin, dass man der Ukraine die Möglichkeiten gibt, sich jetzt schneller durchzusetzen. Das ist der Weg, der auch zu einem Frieden führen kann. Und die Aufhebung der Beschränkungen für weitreichende Waffen gehört dazu, wie andere Dinge auch. Ich glaube, wir brauchen einen Strategiewechsel.
Wir brauchen einen Strategiewechsel, sagen Sie, kommt natürlich direkt die Frage, welchen? Also Sie haben sich gerade eben schon ganz klar dafür ausgesprochen, es bräuchte eine Freigabe für die Nutzung weitreichender westlicher Waffen.
Ja, die Ukraine muss auf dem Gebiet der Ukraine militärisch so stark sein, dass sie Russland unter Druck setzen kann. Nur dann wird es eine echte Gesprächsbereitschaft geben. Alles andere wäre ja nur ein Aufgeben gegenüber den russischen Forderungen. Russland macht das ja jeden Tag wieder neu klar. Und dafür muss man schneller, mehr und entschlossener helfen und nicht immer so tröpfchenweise und so langsam und so zögerlich. Das ist der entscheidende Punkt.
Und Sie sagen, dazu braucht es eben diese Raketen oder Marschflugkörper, um eben Ziele im russischen Hinterland zu treffen. Dann hätte man sozusagen Verhandlungsmasse oder könnte genug Druck gegenüber Russland aufbauen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Naja, wir würden das doch selbst auch nicht so machen, dass wir sagen, wenn jemand mit ballistischen Raketen auf unsere Städte schießt, dann greifen wir die Startrampen nicht an, sondern wir versuchen nur, die Raketen abzuwehren. Man muss die Startrampen angreifen und die Flugplätze, wo die Bomber starten. Dann haben auch diese Bombardierungen ein Ende. Und dass wir der Ukraine Fesseln anlegen, die wir uns selbst nicht anlegen würden, das halte ich militärisch für einen Fehler.
Klare Aussage an dieser Stelle, Herr Hay. Sie sind gegen weitreichende Waffen für die Ukraine. Welche Bedenken haben Sie, Herr Hay?
Naja, ich unterschreibe vieles von dem, was Herr Lange gesagt hat, aber das ist eine militärische Logik, die im Moment dazu geführt hat, dass immer weitreichendere Waffensysteme in der Diskussion sind und zum Schluss eben auch dann zur Verfügung gestellt werden. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor 1,5 Jahren eine sehr ambitionierte Debatte in Deutschland über die Lieferung von Leopard-Panzern beispielsweise, sollen die kommen. Jetzt reden wir schon über den Taurus und über andere Marschflugkörper und so weiter und so fort. Und die Menschen insbesondere natürlich auch im Osten Deutschlands beobachten, aber nicht nur dort, mit großer Sorge, dass das Ganze versucht wird, auf einer rein militärischen Ebene zu lösen. Das ist ja durchaus verständlich, weil es im Moment auch auf einer rein militärischen Ebene ist. Ich glaube aber, dass dazu noch andere Dinge mit dazugehören. Und ich glaube, dass es diplomatische Kanäle gibt, die im Moment ja auch schon angezapft und offen sind. Wir erleben das bei Gefangenenaustauschen, bei der Frage, wie in Saporischschja beispielsweise die IAEA mit Beobachtern vor Ort sein kann und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es auch Zeit ist, neben groß angelegten Waffendiskussionen groß angelegte diplomatische Offensiven zu machen. Da kann man zwar immer sagen, ja, die wollen doch aber gar nicht reden und Russland sei der Aggressor und die verstehen im Moment nur eine Sprache. Aber insbesondere bei der jetzigen Debatte, ob wir Waffen bereitstellen sollen, die weit ins russische Hinterland hineintreffen, ist das zwar von der Logik, die er lange eben auf den Tisch gelegt hat, durchaus nachvollziehbar. Die Frage ist aber, wie wird das von Putin und seinen Machthabern dort aufgefasst und wohin kann das eskalieren?
Die Fragen stellen wir gleich. Ich möchte aber noch mal einmal kurz nachfragen, Herr Hay, um das zu verstehen. Sie haben mir ja auch im Vorgespräch erzählt, wie sehr die Menschen in Thüringen, da kommen Sie logischerweise her, aus Gotha, hatte ich schon erwähnt. Und Sie sind ja auch als Landtagsabgeordneter mit den Menschen im Austausch. Und Sie haben mir erzählt, dass da ganz viele Menschen auf Sie zukommen und sagen, Sie haben Ängste. Können Sie da ein Beispiel erzählen? Von welchen Ängsten sprechen wir hier, wenn es um die Ukraine geht?
Also es für mich sehr beeindruckend war der Besuch einer alten Dame, hochbetagt, über 90, die fast mit Tränen in den Augen bei mir im Bürgerbüro saß und gesagt hat, sie hat Angst davor, wieder in ihrem Leben einen Krieg erleben zu müssen. Die hat also in ihrer Biografie schon Furchtbares mit ansehen müssen. Und das, was sie sagt, zieht sich durch viele Debatten und Diskussionen bei uns im bekannten Familienfreundeskreis, aber auch in den gesellschaftlichen Debatten, die wir überall führen. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist ja nicht so, dass dieser Krieg furchtbar weit weg wäre. Der ist doch gefühlt in nächster Nähe und erscheint mehr oder weniger in immer unregelmäßigeren Abständen in immer noch höhere militärische Niveaus zu gehen. Und das ist das, was die Leute sehr, sehr beschäftigt.
Ich reiche an dieser Stelle noch eine Zahl nach. Laut dem diesjährigen Sicherheitsreport des Meinungsforschungsinstituts Allensbach sagen 76% der Ostdeutschen oder befürchten, dass Deutschland in einen militärischen Konflikt hineingezogen werden könnte. Im Westen sind es dagegen nur 44%, also 76% zu 44%. Eine Zahl, die ich an dieser Stelle nochmal hineinbringen wollte. Frau Melnick, können Sie solche Ängste, die da existieren, nachvollziehen?
Ich kann auch nachvollziehen und ich glaube, die Diskussionen, welche wir in der letzten Zeit geführt haben, haben auch sehr viel dazu beigetragen. Ich finde, in der Diskussion sollten nicht die Waffensysteme im Vordergrund stehen, sondern, oder ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr darüber diskutieren, welche Bedrohung stellt Russland für Deutschland dar? Was definieren wir als Bedrohung? Was bedeutet die Ukraine für unsere Sicherheit? Und wenn wir das jetzt so betrachten, dass die Ukraine einen großen Beitrag zu unserer Sicherheit leisten kann. Und wenn wir auch anerkennen, dass Russland eine Bedrohung für die Europäische Union und auch für uns Deutschland darstellt, dann würden wir nicht über einzelne Waffensysteme diskutieren. Dann würden wir alles tun, um die Ukraine in diesem Verteidigungskampf zu unterstützen. Und das fehlt mir in diesen Diskussionen. Und ich habe das Gefühl, dass all diese Diskussionen einfach die Angst anjagen. Zudem sollen wir auch nicht vergessen, Russland weiß das ganz genau und nutzt diese Narrative, verstärkt diese Narrative und weiß, dass die Angst, mit Angst an Narrativen man hier auch die öffentliche Meinung beeinflussen kann.
Auf den Punkt Desinformation kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Herr Lange, ich möchte Sie nochmal hineinbringen und die Frage weitergeben, die Frau Melnik gerade gestellt hat. Sie hat gesagt, welche Bedrohung stellt Russland dar? Man könnte ja auch argumentieren, dass in der politischen Diskussion es ja durchaus sehr viele hochkarätige politische Stimmen gibt, die sagen, die Sicherheit Deutschlands hängt auch von der Sicherheit in der Ukraine ab. Solche Stimmen gibt es ja auch auf europäischer Ebene. Offensichtlich passiert aber danach nicht so viel, wenn ich Frau Melnik da einfach nochmal ihren Gedankengang weiterführe. Herr Lange, an Sie, welche Bedrohung stellt Russland aktuell dar?
Russland war schon vor dem Großangriff im Februar 2022 aus der Sicht der NATO die größte Bedrohung. Auch im strategischen Kompass der Europäischen Union ist das ja so festgehalten in der Bedrohungsanalyse. Und dass Russland hybriden Krieg gegen uns führt, ist ja nichts Neues, dass es erst seit 2022 gibt. Damit müssen wir seit vielen Jahren umgehen. Und dass Russland einen Chauvinismus gegenüber allen Nachbarvölkern an den Tag legt und diese bedroht und jetzt auch militärisch da einmarschiert ist, auch das ist nicht neu. Und wir wissen auch, wie Russland aufgerüstet hat, insbesondere in Raketen und elektronische Kriegführung investiert hat, aber auch in viele andere Fähigkeiten. Also diese Bedrohung ist real. Und ich verstehe, dass das eine Botschaft ist, die ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn man sagt, wir müssen stark sein, wir müssen uns rüsten, wir müssen die Ukraine so stark wie möglich machen, damit wir Frieden haben, weil viele Leute Waffen sofort mit Krieg verbinden. Die Wahrheit ist aber, dass gerade dadurch, dass man stark ist, dass man die Ukraine stark macht, man Russland nicht nur an den Tisch bringen kann, sondern Russland auch davon abhalten kann, weitere Aggressionen zu verüben. Und das muss man bei Frieden für die Ukraine ja immer mitbedenken.
Also das Abschreckungsargument.
Ja, man muss einfach sich die Frage stellen, was passiert am Tag danach, wenn es jetzt zu einem Waffenstillstand käme. Die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, ist, dass nach dem Minsker Abkommen 8 Jahre später Russland die Ukraine wieder überfallen hat. Und das muss man ja vermeiden, wenn man dauerhaft Sicherheit und Stabilität in Europa haben will. Aber nochmal, ich verstehe, dass das kontraintuitiv klingt, wenn man sagt, dafür, dass wir Frieden haben wollen, müssen wir in Waffen und in militärische Ausrüstung investieren. Das ist nicht so einfach. Da kommt es, glaube ich, aber sehr stark auch auf politische Führung an. Und leider muss man sagen, sendet die Bundesregierung, auch der Bundeskanzler, die senden da widersprüchliche Signale.
Putin droht ja auch schon derweil, wenn die Ukraine mit westlichen weitreichenden Waffen Ziele weit auf russischem Staatsgebiet angreift, dann ist das als Kriegserklärung mit der NATO zu werten. Und genau das ist ja die Angst auch, die vorherrscht, dass sozusagen NATO-Länder mit hineingezogen oder angegriffen werden. Deswegen, Herr Lange, noch mal kurz an Sie die Frage, wie groß ist jetzt die Gefahr der Eskalation, wenn wir eben nun mal die Debatte gerade über diese weitreichenden Waffen haben?
Es muss doch eins klar sein, wenn Putin auch nur auf die Idee kommt, sich mit uns anzulegen, dann muss klar sein, dass er auf jeden Fall verliert. Das hält ihn dann davon ab, das zu tun. Das ist psychologisch für Einzelne schwierig, aber als Staat, als Bundesrepublik Deutschland, müssen wir die Angst ablegen und sagen, dahin gibt es keinen Weg, uns anzugreifen, weil dann verliert man. Wir sind kollektiv in der NATO, haben uns da miteinander abgesichert. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt im Umgang damit. Dann hat man auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich nach vorne zu lehnen und zu sagen, Wladimir Putin, wir geben jetzt der Ukraine das, was notwendig ist, um dich in der Ukraine zu stoppen. Und leider machen wir immer so ein bisschen halbherzig die Hilfe. Und es gibt viele, die sagen, man muss da Zugeständnisse machen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise wird Putin eher stärker und sein Appetit wird größer.
Und Sie glauben, dass die Abschreckung funktioniert? Das haben Sie gerade gesagt. Haben Sie da Indizien oder woran machen Sie das fest?
Wir sind ja selbst als ein Indiz als Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in Frieden gelebt, beschützt von unseren Partnern und waren in der Lage, unseren Wohlstand aufzubauen. Später auch die Wiedervereinigung. Das ist doch passiert, weil andere die Abschreckung für uns übernommen haben gegenüber den Gegnern, die wir hatten. Und jetzt müssen wir, glaube ich, aber lernen, dass wir selbst zu dieser Abschreckung beitragen, weil es nicht mehr automatisch gesichert ist, dass andere für unsere Sicherheit sorgen. Das scheint mir die größte Schwierigkeit zu sein in der Zeitenwende. Es war halt bequem, dass andere für Sicherheit gesorgt haben.
Herr Hay, überzeugt Sie das, was Herr Lange da gesagt hat?
Nee, keineswegs. Die Debatte kann man, ich muss sie jetzt eben auch mal militärisch führen, auch wenn das viele Leute draußen so gar nicht wahrnehmen, die diese Ängste haben. Und die sind zum Teil gar nicht befeuert von russischen Bots bei Facebook und so weiter und so fort, sondern die sind real. Die 90-jährige Dame bei mir im Bürgerbüro würde nie Facebook nutzen und die hat trotzdem Angst. Also das will ich nur gleich voranstellen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, dass wir weitreichende Waffen in die Ukraine liefern, die in der Lage sind, in hunderte Kilometer Entfernung Ziele in Russland zu treffen, militärische Ziele. Da muss uns doch klar sein, dass darunter auch Ziele sind, die unter anderem zum russischen Frühwarnsystem zählen, die die Russen quasi im Bezug auf die ständige Bedrohung, die sie eben gegenüber des Westens empfinden, dort stationiert haben. Und das ist ein Teil des nuklearen strategischen Gleichgewichts zwischen zwei nuklearen Supermächten, der USA nämlich und den Russen. Und was werden die denn machen, wenn diese Waffen in der Ukraine nicht nur stationiert, sondern zum Teil auch dann zum Angriff kommen können? Was werden die denn tun? Ich höre mir immer an, und das finde ich immer sehr putzig, das sei ja alles vom Völkerrecht gedeckt. Herr Lange hat vorhin gesagt, na klar, müssten wir auch die Rampen quasi angreifen, die die Raketen auf unsere Städte abschießen. Die Frage ist aber die des danach. Und genau deswegen, finde ich, gehört nicht nur eine militärische Logik dazu, sondern muss ich auch versuchen, mal in die Situation der Russen reinzuversetzen. Für die ist es so, dass der Westen momentan eine rote Linie nach der anderen überschreitet. Und es könnte sein, und das sage nicht ich, das sagt Deutschlands ranghöchster Soldat, der Ex-NATO-General Harald Kujat in einem hochinteressanten Interview vor ein paar Tagen. Es könnte sein, dass wir in dieser Spirale in einem Punkt of no return kommen, also wo es keine Umkehr mehr gibt. Und ich nicht weiß, der Putin scheint ja im Moment wirklich in der Form auch losgelassen und völlig durchgedreht zu sein. Aber wie reagieren die, wenn von ukrainischem Gebiet beispielsweise Waffen auf diese Frühwarnsysteme gefeuert werden? Da kann man sich doch ausmalen, dass das nicht besonders gut ausgeht. Und klar kann man immer sagen, der versteht nur Abschreckung. Die Waffen, die dahin geliefert werden und die dieses russische Hinterland angreifen, Herr Lange, das ist keine Abschreckung mehr. Das werten die Russen eindeutig als Angriff. Das ist ja auch mehrfach schon gesagt worden. Und die Frage, die ist legitim und die wird auch in der Bevölkerung gestellt ist, und was dann?
Herr Lange, wollen Sie direkt darauf antworten? Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Das hängt ja nicht nur von uns ab. Also das ist eine selbstbezogene Sichtweise, die von Anfang an schon in den Diskussionen eine Rolle spielt, als wenn von deutschen Lieferungen und von deutschen Entscheidungen und von deutschen Material und Ausrüstung jetzt das Schicksal der Ukraine und Europas abhängt. Also wir müssen uns da, glaube ich, auch mal ein bisschen bescheidener einordnen. Die Ukrainer haben mit eigenen Drohnen heute Nacht ein Munitionsdepot 600 Kilometer entfernt von der Ukraine angegriffen. Und ich finde das richtig. Da sind sehr viele Raketen, sehr viel Munition zerstört worden. Die können jetzt schon mal nicht mehr die ukrainischen Städte angreifen. Ich sehe auch nicht, dass Russland darauf jetzt in irgendeiner anderen Weise reagiert als vorher. Und ich verstehe auch nicht, wie man nicht darauf reagieren soll, dass Russland seit Monaten ukrainische Städte bombardiert, die ukrainischen Kraftwerke ausschaltet, unterschiedslos dort mit den Marschflugkörpern, mit den Drohnen agiert. Die Ukrainer werden das sowieso machen. Es gibt viele Partner, die die Ukraine unterstützen. Also ich glaube, es ist keine Debatte um uns in Deutschland und wie wir uns fühlen, sondern es ist eine Frage, wie man so schnell wie möglich zu einem Frieden kommt, weil die Ukraine Russland militärisch unter Druck setzt. Ich finde es schwierig mit Herrn Kujat, weil Herr Kujat schon in den vergangenen Jahren immer wieder dadurch aufgefallen ist, dass er nicht nur für pro-russische Organisationen gearbeitet hat, sondern das russische Narrativ sehr stark gestärkt hat. Also es gibt sehr viele andere Generäle, die man ins Felde führen kann, aber ich glaube nicht ihn.
Sagen Sie an dieser Stelle, ich möchte Frau Melnick reinbringen. Frau Melnick, Herr Lange sagt, es wäre gut, auf Abschreckung zu setzen, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Und Herr Melnick warnt vor der Eskalationsspirale, so hat er das in etwa formuliert. Frau Melnick, ich frage Sie, sollten wir erst gar nicht von Eskalation sprechen? Denn genau mit dieser Eskalationsangst taktiert ja eigentlich auch Russland. Die wollen ja genau das.
Die ganze Diskussionsdebatte war bei uns immer mit dieser Eskalationsspirale irgendwie geprägt. Und wenn ich mir jetzt die Argumente höre mit Blick auf die reichweichende Raketen, dann würde ich sagen, dasselbe habe ich schon mit Blick auf die Panzer und so weiter gehört. Die Frage ist nur, warum wird darüber die ganze Zeit diskutiert. Und ich bin davon überzeugt, dass es einfach darum geht, die Zeit der Ukraine zu berauben. Hätte man am Anfang weniger Diskussion darüber geführt, braucht die Ukraine Panzer oder nicht, dann hätte die Ukraine eigentlich sich besser auf die Verteidigung vorbereiten können. Und das, was wir jetzt machen, wir sagen, manche oder viele haben auch Ängste. Da müssen wir uns fragen, was machen wir, damit die nächste Generation in die Lage versetzen, eine friedliche Zukunft zu haben und dass die Menschen dann in Zukunft nicht entscheiden, ob sie an die Front ziehen müssen. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir das höre, dass man sagt, wir müssen jetzt Verhandlungen führen, dann frage ich mich, was würde passieren, wenn die Verhandlungen scheitern? Sind deutsche Männer, aber nicht nur deutsche Männer, bereit, in die Ukraine dann zu ziehen, die Ukraine zu verteidigen? Wer wird dann die Grenze zwischen der Ukraine und Russland schützen? Zweitens, was ich auch, ich glaube, nicht tolerieren kann, und ich habe das Gefühl, das Menschenleben, das ukrainische Leben, als ob das zu wenig kostet. Ja, Russland darf mit Raketen die Ukraine beschießen und die Ukraine darf sich nicht verteidigen. Wir haben jetzt vor kurzem, und ich war in der Ukraine in der Zeit, einen großen Raketenangriff auf die Ukraine erlebt. Wir haben Menschenleben auch in Lviv verloren. Und ich sehe vor mir einen Mann, der seine ganze Familie verloren hat, seine Ehefrau und 3 Töchter. Ich frage mich, warum können wir das sozusagen tolerieren und machen uns Sorgen, wie es Russland gehen würde? Und warum gehen wir davon aus, dass das jetzt aber die rote Linie sein wird?
Herr Hai, ich frage Sie. Ich gebe die Frage weiter. Wie kann man das tolerieren? Ja, fragt sich Frau Melnik.
Ich bin ja bei Frau Melnik und im Grunde auch bei Herrn Lange. Nur, ich sage es jetzt mal andersrum. Das erste Viertel des 21. Jahrhunderts ist fast rum. Und es will vielen Menschen in unserer Gesellschaft, nicht nur hier, auch generell in Europa und auf der Welt, nicht in den Kopf, dass wir im Grunde im Moment nur noch darüber reden, wer das größere Abschreckungspotenzial hat und wann endlich der andere versteht, wer hier der Stärkere ist. Ich finde, dass man natürlich darüber reden muss, wie die Ukraine in die Lage versetzt werden kann, sich zu verteidigen und möglicherweise auch Ziele, die sie angreifen, selber angreifen kann. Es fehlt mir dieser Counterpart, wo gesagt wird, und jetzt gibt's die meinetwegen 12. groß angelegte diplomatische Offensive, wo wir uns versuchen, an einen Tisch zu setzen und zumindest auszuloten, so unabdingbar und so unmöglich auch die Forderungen beispielsweise der Russen oder die Bedingungen sein mögen. Aber man muss doch zumindest diesen Gesprächsfaden aufrechterhalten. Dazu im Übrigen noch mal ein kleiner Einschub. Am Ende der letzten Woche hat sich Joe Biden mit Keir Starmer, also dem Premier aus Großbritannien, getroffen. Und da haben die alleine darüber gesprochen, wie das mit den weitreichenden Waffen ist. Da saß Deutschland und kein anderer Bündnispartner überhaupt mit am Tisch. Ich finde das auch sehr interessant. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, man muss doch in irgendeiner Form versuchen, diese diplomatische Offensive aufrechtzuerhalten, weil wenn wir jetzt nur noch militärisch denken, das will mir gar nicht in den Kopf, dann hätten wir doch diese Blindstelle, die wir auch innenpolitisch zum Beispiel im Thüringer Landtag haben, indem wir der Sarah Wagenknecht jetzt den roten Teppich ausgerollt haben und die mit ihrer Propaganda ja bei vielen, vielen Leuten auch durchaus durchgedrungen ist, dann hätten wir jetzt dieses Problem nicht. Und ich finde, ich verstehe die Meinung, die Herr Lange hat in seiner Art, dass er sagt, also die bundesdeutsche Politik ist im Moment da auch sehr zwiegespalten. Ich finde, dass insbesondere das Auswärtige Amt seinen Job einfach nicht macht, weil gerade aufgrund der Biografie des deutschen Volkes durch 2 Weltkriege geprägt, uns obliegt, hier in Europa führend zu sein in der Frage, wie wir wieder zu diplomatischem Konsens kommen.
Der Punkt ist gesetzt, Herr Lange.
Also es gibt ja die ganze Zeit Diplomatie, möglicherweise.
Im Hintergrund, ja.
Möglicherweise ist es so, dass die bei den Leuten nicht genug sichtbar ist. Wenn man mit Russen spricht, sagen die, ja, die auf dem Papier annektierten Gebiete müssen übergeben werden, die ukrainischen Truppen müssen reduziert werden und am besten muss auch die ukrainische Regierung abgesetzt werden. Das ist eine sehr schwere Grundlage, da sagen sie ja auch, eine sehr schwere Grundlage zu reden. Und man darf aber auch nicht unterschätzen, die Bundesregierung, und da ist der Bundeskanzler ja auch glaubwürdig, unterstützen von Anfang an die ukrainische Friedensinitiative und auf dem Birkenstock in der Schweiz waren 101 Staaten dabei und 94 von denen haben eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Mittlerweile gab es Folgetreffen zu Ernährungssicherheit, zu maritimer Sicherheit und dieser Prozess geht weiter und alle drängen ja darauf und die Ukraine ja auch, dass Russland sich diesem Prozess endlich anschließt. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist ja nicht so, dass keiner mit Russland sprechen würde und dass man durch Sprechen mit Russland dann was lösen könnte, sondern alle versuchen, mit Russland zu sprechen. Aber Russland stellt völlig unannehmbare Bedingungen dafür. Weil Sie das Kernkraftwerk erwähnt haben, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, auch mit der Agentur, die da ist, ob man vielleicht in einem kleineren Rahmen mal für dieses Kernkraftwerk bei Saporischschja eine gemeinsame Lösung finden kann, der alle Seiten zustimmen, dass der Strom vielleicht zwischen dem besetzten Teil der Ukraine und dem freien Teil der Ukraine geteilt wird, dass man über so eine konkrete Frage mal zu einer Einigung kommt und dann schrittweise weitergehen kann.
Also Herr Lange, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie gerade, man könnte es vielleicht schaffen, Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen. Das ist ja gerade die Schwierigkeit. Bei der ersten Friedenskonferenz in der Schweiz hatten Sie es ja gesagt, da war ja Russland nicht dabei. Man will die an den Tisch bekommen. Und eine Lösung, höre ich jetzt raus, könnte sein, wenn man mit den Russen erstmal über sozusagen kleinere Möglichkeiten spricht, zusammenzuarbeiten. Stichwort Schutz des Kernkraftwerks Saporischschja. Das wäre der erste Schritt und dann könnte man von da aus weiterverhandeln. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Friedensverhandlungen in so großen Kriegen und Konflikten sind ja nicht ein großes Treffen und dann ist alles gelöst. Nach aller Erfahrung ist das ein sehr mühevoller, langwieriger Prozess, wo man die Fragen, wo man sich nicht einigen kann, eigentlich erstmal ausklammert und nach Punkten sucht, wo man sich annähern kann, um dann in kleinen Schritten möglicherweise sich fortzubewegen. Ich glaube, das ist auch das, was wir vor unserem geistigen Auge haben müssen und nicht eine große Konferenz, auf der dann alles plötzlich gelöst wird. Das kann noch lange dauern.
Herr Lange, und sorry, wenn ich da noch mal die Diskussion auf die weitreichenden Waffen bringe, weil wir da ja nun mal drinstecken. Wenn es diese Freigabe gäbe für die weitreichenden Waffen, gerade auch für die Waffen aus den USA und Großbritannien, weil die ja nun mal weiterreichen. Wenn es diese Freigabe gäbe, wäre das auch entscheidend für Verhandlungen mit Russland?
Für Verhandlungen mit Russland ist aus meiner Sicht entscheidend, dass Russland militärisch unter Druck gerät, weil nur so Bereitschaft hergestellt wird für Verhandlungen. Und wenn man Russland immer wieder Zeit gibt, wenn man immer wieder rote Linien selbst einzieht, die meisten roten Linien haben wir ja selbst erfunden, denken Sie an Krim, Schwarzmeerflotte, Kursk, das ist ja alles widerlegt worden, was wir da selbst im Kopf hatten als rote Linien, dann gibt man Russland immer wieder Zeit und auch wieder immer wieder die Möglichkeit, sich wieder neu auszurüsten und neu anzugreifen und da ein bisschen schneller jetzt Russland unter Druck zu setzen, dann wird die Gesprächsbereitschaft auch zu einer echten und dann kann man vielleicht bei kleinen Fragen anfangen und dann auch ein bisschen weiterkommen. Ohne das wird es nicht gehen. Wenn das andere ist Wunschdenken, wenn man sagt, man hört jetzt einfach auf und dann gibt es einen Waffenstillstand, Russland wird dann weiter angreifen, das sehen wir doch auch jeden Tag.
Frau Melnik, ich bringe Sie mit rein. Wie stehen Sie denn zu Verhandlungen?
Mit Blick auf die Forderungen von Putin wissen wir, dass er zum Beispiel, ich glaube, vor kurzem auch gesagt hat, die Ukraine muss dann auf die NATO verzichten und die ukrainischen Truppen aus vier Gebieten Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson zurückziehen. Und alle vier ukrainischen Gebiete zusammen wären etwa so groß wie Bayern und plus Niedersachsen. Und ich frage mich, zusätzlich würde dann die Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer und Asowschen Meer verlieren? Und ich glaube, die Absurdität solcher Forderungen brauche ich weiter nicht zu erörtern. Das, was wir immer von Russland hören, das sind Forderungen, die ehrlich gesagt niemand erfüllen kann. Und wenn Russland wirklich bereit wäre, Verhandlungen zu führen, dann würde sie ganz andere Forderungen aufstellen. Und zweitens, nur wenn die Ukraine in der Lage ist, sich zu verteidigen, können wir Druck auf Russland ausüben. Und zweitens, was für die Ukraine wichtig ist, die Ukraine will eine Perspektive haben. Die Menschen wollen eine Perspektive haben. Ich habe zwei Kinder und ich kann auch mir Mütter in der Ukraine vorstellen, die sich fragen, unter welchen Bedingungen werden meine Kinder aufwachsen? Werden sie eine friedliche Zukunft in der Ukraine haben oder muss man sie auch jetzt darauf vorbereiten, dass Russland irgendwann sie wieder überfallen wird und dass sie an die Front ziehen müssen? Wenn wir schon über Verhandlungen sprechen, dann muss man sich fragen, können wir überhaupt einen gerechten Frieden in der Ukraine für die nächste Generation sichern? Und ich glaube, das wird auch darüber gar nicht gesprochen.
Und da bleibe ich nochmal, weil Sie haben jetzt gerade die Maximalforderungen erwähnt, die Russland ja nach wie vor aufrechterhält. Also die Ukraine soll alle russisch annektierten Gebiete in der Ukraine räumen und soll nicht in die NATO eintreten, Maximalforderung Russlands. Jetzt ist trotzdem die Frage, wenn es irgendwie dann doch Verhandlungen geben würde, Frau Mell, ich frage jetzt nochmal ganz bewusst, wo sehen Sie trotzdem Spielraum für Verhandlungen, auch auf der Seite der Ukraine?
Vielleicht ein kleiner Hinweis, Saporizhzhia und Cherson, Donetsk sind nicht okkupiert, ein Teil davon ist okkupiert. Das heißt, Russland verlangte, dass die Ukraine die Gebiete abgibt, die eigentlich sie jetzt militärisch nicht kontrollieren kann. Das ist eine Sache. Mit Blick auf die Verhandlungen, das ist eine sehr schwierige Frage. Die Ukraine wird keinen Kompromiss eingehen. Und ich glaube, für die Ukraine ist wichtig, den Zustand zu erreichen, der besser war als noch vor 2014, das heißt vor dem Krieg. Und wie sich das weiterentwickelt, ob die Ukraine dann bereit ist, auf die Territorien zu verzichten, ist schwierig zu sagen.
Aber dann frage ich nochmal, Frau Melnyk, gar keinen Kompromiss?
Ich sehe hier gar keinen Kompromiss. Die ukrainische Gesellschaft ist gegen Kompromisse und der Präsident und die Regierung achten sehr darauf, auf die Umfragen in der Ukraine. Und man muss auch dessen bewusst sein, nicht der Präsident entscheidet, ob die Verhandlungen auch geführt werden, aber auch die ukrainische Gesellschaft. Und diese Stimme der ukrainischen Gesellschaft ist unglaublich stark und man kann das, die Stimme nicht ignorieren.
Herr Lange, ich komme noch mal zu Ihnen. Sehen Sie da eine Bereitschaft, gerade eigentlich für Verhandlungen? Ich hatte ja vorher noch mal Kanzler Scholz erwähnt, der ja gesagt hat, es könnte einen Moment geben, in dem man prüfen müsse, zügiger zu einem Frieden zu kommen. Also es ist schon noch relativ vage formuliert. Dann gab es ja eben Spekulationen. Sehen Sie gerade aktuell irgendeine Bereitschaft? Wir wissen, da laufen Gespräche im Hintergrund. Es gibt Diplomatie, die weiterläuft. Sehen Sie da irgendwo eine Bereitschaft, dass es zu der Verhandlungsrunde überhaupt kommt?
Der Bundeskanzler hat ja in dieser viel zitierten Aussage aus dem Sonderinterview das wiedergegeben, was schon lange seine Haltung ist, seit dem Gipfel auf dem Birkenstock, auf dem er teilgenommen hat. Und ich glaube, er ist sich da mit Präsident Zelensky einig. Also Präsident Zelensky treibt ja auch die Friedensinitiative mit einem weiteren Gipfel voran. Und es geht darum, Russland in diesen Prozess hineinzubekommen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Parallelprozess oder irgendeine andere Geheimdiskussion. Das ist die Diskussion, in die Russland hereingezogen werden muss.
Wie kriegen wir Russland rein, Herr Lange? Die Frage aller Fragen.
Durch militärischen Druck kriegen wir Russland da rein. Jedenfalls nicht dadurch, dass wir uns das wünschen oder dass wir Zugeständnisse an Russland machen. Da haben wir ja nun auch genug Erfahrung mit Wladimir Putin und seinem Regime. Also auf guten Willen Putins müssen wir nicht mehr setzen. Das war ein Fehler, darauf zu setzen. Den gibt es nicht. Und dieser Druck muss aufgebaut werden. Im Übrigen sprechen die Amerikaner und die Briten über die Waffen, die sie selbst geliefert haben an die Ukraine. Wir sprechen ja nicht über unsere. Dass wir uns immer nur an die USA gehängt haben und keine eigene Position formuliert haben, könnte im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA möglicherweise noch mal zu einem Thema werden. Es gibt ja Staaten, die Niederlande, Dänemark, viele andere, die gesagt haben, das Völkerrecht gilt, wir übergeben unsere Waffen und Ausrüstung der Ukraine und die Ukrainer setzen sie ein, wie das eben militärisch notwendig ist. Das wäre aus meiner Sicht auch das Beste, gar nicht mehr so viel darüber zu diskutieren. Aber ich gebe ja Herrn Hay ausdrücklich recht, diese militärische Stärke muss mit den Anstrengungen für Verhandlungen Hand in Hand gehen. Und ich glaube, dass Präsident Zelensky, ich war jetzt gerade in Kiew, da hat er noch nichts davon verraten, aber er hat gesagt, er wird am 24. September dem US-Präsidenten Biden einen Plan vorstellen, der diese Dinge miteinander in Verhältnis setzt und zusammenbringt, militärische Stärke und Friedensplan. Möglicherweise ist das ja eine Initiative, die jetzt weiter alle versammeln kann, um da zu einer Lösung zu kommen.
Bei der UN-Generalversammlung soll das sein, noch im September in New York, hatten Sie gerade angekündigt, Herr Lange. Herr Hay, jetzt gerade Ihre Partei, ich gucke jetzt nochmal auf die SPD, die war sich ja lange recht uneins, wie sie zur Ukraine-Unterstützung steht. Als Kanzlerpartei hat sie die bisherigen Waffenlieferungen mitgetragen, aber der Kanzler selbst wirkte bei seinen Entscheidungen durchaus auch wie ein Getriebener. Es gibt auch SPD-Fraktionschef Mützenich, der durchaus mal von Krieg einfrieren sprach. Nochmal, warum spricht die Kanzlerpartei da nicht mit einer Stimme? Das ist ja ein wichtiges Thema.
Naja, das mag jetzt ein Außeneindruck sein, aber ich nehme ja wahr und da unterstütze ich ihn im Übrigen auch, dass Olaf Scholz einen ganz klaren Kurs fährt, insbesondere auch jetzt in der Frage der weitreichenderen Waffensysteme, der sagt, ich habe eine Grundverantwortung zunächst einmal fürs deutsche Volk und von mir gibt's diese Waffen nicht, weil ich der Überzeugung bin, dass das aufgefasst werden kann von der russischen Seite, dass wir quasi in diesen Krieg mit hineingezogen werden. Und nun ist es aber so, dass die Partei, ist die älteste mitteleuropäische Partei und ich habe sie ja nach wie vor immer noch ganz doll lieb, dass die sehr viele Flügel hat und sehr viele Meinungen auch ineinander vereint. Und ich bin auch relativ stolz darauf, dass es innerhalb dieser Partei natürlich auch immer mahnende Stimmen gibt, weil insbesondere in Zeiten, in denen es eben auch den Kalten Krieg gegeben hat in Europa, insbesondere auch die SPD diejenigen waren, die immer gesagt haben, wir müssen auf den Osten ein Stück weit zugehen, wir müssen versuchen, verhandlungsbereit zu sein und so weiter und so fort. Und wenn ich mir die Aufrufe des Erhard-Eppler-Kreises angucke, die Meinung von Rolf Mützenich, das ist ja nun auch kein dahergelaufen, das ist immerhin der Chef der Bundestagsfraktion, vieler anderer Leute, dann bin ich schon froh, dass das bei uns sehr kontrovers diskutiert wird und das natürlich auch Einfluss nimmt auf bestimmte Teile der Politik bei mir in der SPD.
Klar, kontrovers diskutiert ist das eine, aber sozusagen, man kann ja auch argumentieren, dass gerade in so einer kritischen Situation, Krieg in Europa vor der Haustür, dass es da schön wäre, wenn sozusagen dann die Politik mit einer Stimme sprechen würde. Könnte man ja als Gegenargument da ins Felde führen. Ich komme nochmal auf einen ganz anderen Punkt, den ich mit Ihnen dreien gerne noch besprechen würde. Wir haben jetzt gerade über die weitreichenden Waffensysteme gesprochen, wo es vielleicht eine Freigabe geben wird für die Ukraine. Und im Prinzip haben wir uns darüber unterhalten, wie der Krieg auch militärisch oder eben auch am Verhandlungstisch, idealerweise beides, entschieden werden könnte. Darüber haben wir uns unterhalten. Ich will nochmal den Krieg über die Meinungshoheit hier mit reinbringen. Also sprich der Umgang mit russischer Desinformation. Und gerade diese Woche haben ja Recherchen von WDR, SZ und NDR gezeigt, wie umfangreich russische Propaganda gerade auch in Deutschland systematisch gestreut wird. Es gibt da etwa aufwendig nachgebaute Webseiten großer deutscher Medien, etwa des Spiegels, die dann aber mit russlandfreundlichen Inhalten bestückt werden, bis hin zu zahlreichen Posts von Fake-Accounts bei X, bei Instagram und Co. Herr Lange, welche Wirkung hat diese Art von Kriegsführung um die Meinungshoheit?
Ja, das ist ja eine militärische Frage. Ja. Für Russland zumindest, weil das Teil der hybriden Kriegführung gegen Deutschland ist. Und so wird das von Russland ja auch eingesetzt. Und das Ziel dieser hybriden Kriegführung ist ja, die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik auf die russischen Interessen auszurichten und nicht auf die deutschen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass jetzt darüber gesprochen wird und dass wir uns auch Gegenmaßnahmen überlegen. Was ich nur schwierig finde, ist zu sagen, jedes Gegenargument und jeder, der da seine Gedanken äußert, sei irgendwie von russischer Propaganda beeinflusst. Also ich glaube, man tut schon gut daran, die Bedenken und die Argumente ernst zu nehmen und seine eigenen Argumente vorzutragen. Und ein Stück weit kann diese russische Desinformation auch nur erfolgreich sein, wenn man selbst nicht in der Lage ist, überzeugend zu argumentieren und seine Dinge darzulegen. Also ich würde sozusagen viele Punkte der Debatte jetzt nicht automatisch auf die russische Einflussnahme schieben. Die Frage ist für mich eher, wie man die Mechanismen dieser russischen Einflussnahme sichtbar machen kann. Weil ich glaube, Gegenpropaganda und solche Dinge sind ganz schwierig. Man muss halt gut argumentieren. Aber die Mechanismen sichtbar zu machen, zu schauen, was da passiert, auch zu schauen, wie da Geld fließt, wie die Finanzströme sind, welche Firmen vielleicht auch daran beteiligt sind bei uns, das halte ich für eine wichtige Arbeit. Und das müssen, glaube ich, die Sicherheitsbehörden auch leisten. Ist aber kein Problem, mit dem Deutschland alleine ist. Das geht USA. Vielen anderen auch so. Mhm. Und in den USA werden ja gerade auch sogar Maßnahmen ergriffen gegen RT und andere, die da aus den sozialen Netzwerken rausgehalten werden. Also auch andere kämpfen mit diesem Phänomen.
Frau Melnyk, Sie beobachten diese russische Propaganda ja schon seit Jahren. Was sind denn da die gängigsten Narrative?
Für mich persönlich begann die hybride Kriegsführung, sage ich so, gegen die deutsche Öffentlichkeit noch 2014. Am Beispiel des Euromaidan oder der Revolution der Würde hat man das festgestellt, dass es gibt bis heute eine sehr große Diskrepanz, wie wir diese Ereignisse wahrnehmen und beschreiben. Dasselbe betrifft auch die Annexion der Krim. Und rückblickend, wenn wir jetzt auf das Jahr 2014 schauen, dann haben wir sehr oft über die Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung gesprochen oder weniger darüber, dass es darum ging, für Russland die russischen Truppen eigentlich in den Osten und auch die Krim zu entsenden und somit auch diese Gebiete zu annektieren. Ich hätte mir damals gewünscht, dass wir stärker, nämlich aus militärischer Sicht, die Truppenstärke zum Beispiel von russischen Truppen analysiert hätten. Oder hätten wir auch ganz genau analysiert, welche Manöver die russischen Truppen im Osten der Ukraine haben. Stattdessen haben wir der Ukraine vorgeworfen, dass die Ukraine die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt. Oder dass zum Beispiel die russischen Medien in ihren Rechten beschneidet. Und mit diesem diesem Problem sind wir heute nicht klargekommen. Ich finde einerseits das, was wir 2014, 2015 erlebt haben, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was man heute analysieren kann, weil vieles wurde aufgenommen, auch medial. Und man kann sehr gut die Mechanismen der russischen Propaganda auch verstehen. Und ich bin der Meinung, dass dieser Diskurs, wie wir über bestimmte Ereignisse sprechen, auch politische Handlungen beeinflusst. Hätten wir zum Beispiel...
Also Sie gehen von einer starken Wirkung aus. Entschuldigen Sie, wenn ich da... Wir haben nur noch wenige Minuten, deswegen gehe ich da rein.
Das ist das und dass wir einfach dessen bewusst sein sollen, dass diese Propaganda und Desinformation nicht nur in den sozialen Medien stattfindet.
Mhm. Herr Hai, weil Sie es vorhin angesprochen haben, dass diese Ängste in Thüringen ja vorhanden sind, Leute zu Ihnen kommen und diese Angst vor Russland haben, vor einer weiteren Eskalation. Würden Sie sagen, Sie erleben dort auch Menschen, die wirklich empfänglich sind für diese russischsprachige Propaganda?
Ja, durchaus. Wobei, ich habe ja das Beispiel vorhin gebracht von der betagten Dame, die nutzt diese Medien nicht. Aber ich finde das hochinteressant, was Herr Lange und auch Frau Melnik gesagt haben, weil das sind ja Füchse, die bei Instagram, bei WhatsApp, bei Facebook da ansetzen. Sie brauchen hier im Osten Deutschlands nur eine Kachel zu teilen von Frau Strack-Zimmermann oder von Herrn Hofreiter mit einer nächsten Forderung nach Taurus und so weiter zwischen Frühstück und Abendbrot nochmal 10 Langstreckenwaffen und so weiter und so fort. Und dann haben Sie ein unglaubliches Echo. Diese Projektionsfläche bietet deutsche Politik, das ist ja vorhin schon angesprochen worden, leider momentan ja andauernd, weil sich die beiden Koalitionspartner da in Berlin aufführen. Das ist für mich, ehrlich gesagt, schon seit einiger Zeit unerträglich und eine Unverschämtheit. Und genau da wird angesetzt und ich habe mir das mal zeigen lassen bei Facebook, weil ich wissen wollte, was sind denn das, diese Bots, wie kriege ich das denn raus? Und da war ein junger Juso bei uns in Gotha, der gesagt hat, guck mal hier, der beobachtet, was für Dinge geteilt werden von wem. Und dann sagt er, alle die 10, die ich dir jetzt gezeigt habe, sind zum selben Zeitpunkt bei Facebook beigetreten, haben fast dasselbe Profil. Und wenn du nachguckst, haben die nur 1-2 Fotos in der Timeline und die gibt's eigentlich gar nicht. Und dann habe ich erst mal begriffen, was das für eine Macht ist. Mhm. Und das ist etwas, das uns tatsächlich auch im Inneren destabilisiert, das Wahlergebnisse beeinflusst, das ist gewollt. Aber das rührt eben auch daher, dass diese Angst, die aufgrund dieses allgemeinen Säbelrasselns, ich bin ja jetzt hier so ein bisschen der lila Launebär in der Sendung und legt auch diesen Begriff einfach mal auf den Tisch mit dieser Abschreckungsmentalität und der Putin versteht gar nichts anderes und verhandeln will er ja auch gar nicht und so weiter, das fällt dann natürlich auf besonderem Boden. Also das spielt ineinander über und insoweit bin ich sehr froh, dass Sie dieses Thema auch jetzt an den Schluss der Sendung gesetzt haben, weil genau das, was die Russen da machen, sehr perfide und sehr, sehr raffiniert, setzt an das auf, was in der deutschen Gesellschaft momentan so rumort, nämlich diese Sehnsucht nach etwas anderem als immer nur der Forderung nach neuen Waffensystemen.
Ich habe es verstanden, Herr Hai. Sie sehen die Gefahr dieser russischen Desinformation. Herr Lange, wirklich die letzte Frage tatsächlich. Ich muss auf die Uhr schauen. Herr Lange, die letzte Frage an Sie, weil Sie es vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, die Sicherheitsbehörden müssten mehr diese Mechanismen der russischen Desinformation aufdecken. Und ich frage Sie auch selbstkritisch, müssten auch Medien, wie zum Beispiel auch der Deutschlandfunk, müssten die das mehr offenlegen?
Der Deutschlandfunk hat ja kürzlich mit sich selbst eine Diskussion geführt über das Interview mit dem schon erwähnten General Kujat und auch mit das Interview im Deutschlandfunk, dass man den Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland da einfach 20 Minuten lang Propaganda verbreiten lässt, halte ich für ein Problem. Und dass deutsche Internetmedien oder deutsche Medien generell, die auch Finanzierungsprobleme haben, freitags dann immer die russischen Agenturmeldungen, die in schönem Deutsch angeliefert werden, einfach auf die Webseiten packen und die Überschriften sich aus Russland liefern lassen, das ist auch ein Problem. Also eine gewisse Robustheit im Umgang mit diesen Dingen kann man, glaube ich, nur erlangen, wenn man sieht, wie die Russen das genau machen und dann auch in den Redaktionen damit umgeht, so wie die Bürgerinnen und Bürger auch damit umgehen. Und also russische Pressemitteilungen nicht zu übernehmen, das sollte so schwer nicht sein.
Da kann ich an dieser Stelle ergänzen, das wird auch nicht so getan. Da wird durchaus darüber diskutiert und das Interview mit dem russischen Botschafter. Da gab es später dann auch in weiteren Sendungen eine Auseinandersetzung und eine Einordnung des Interviews mit dem Osteuropa-Experten hier im Haus. Aber die Frage war ja berechtigt, müssten auch Medien das mehr offenlegen und Vorsicht haben bei russischer Desinformation. Und ich glaube, da war Ihre Haltung klar, Herr Lange. Sie sagen, ja, da sollte man vorsichtiger arbeiten.
Ja, wir machen das ja nicht seit gestern alle. Also Frau Melnik hat es erwähnt, russischer hybrider Krieg im Informationsraum mit sehr viel Geld, mit professionellen Akteuren gegen uns wird seit über 10 Jahren geführt. Und also es wäre schade, wenn wir immer noch so tun, als wäre das was Neues und als wären wir davon überrascht.
Also Vorsicht an dieser Stelle ist geboten, höre ich da klar raus. Wir könnten noch eine ganze weitere Sendung füllen damit, aber ich sage an dieser Stelle bereits Danke. Zwischen Waffenhilfe und Verhandlungsszenarien, wie weiter im Ukraine-Krieg? Das war unser Thema heute. Es diskutierten der Sicherheitsexperte Nico Lange, Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Christian Hay, SPD-Landtagsabgeordneter in Thüringen und Ludmila Melnik, Leiterin des Ukraine-Programms am Institut für Europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Maria Grunwald. Ich sage Danke für den Austausch, danke für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut.